Diese Salons hatten einen sehr wichtigen Anteil an dem Aufstieg der NSDAP, gerade in der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Also hier in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums, in unmittelbarer Nähe am Karolinenplatz, gab es ein großes Verlagsgebäude, das heute von der Sparkasse genutzt wird. Und dort befand sich ab 1908 der Salon des Verleger-Ehepaars Bruckmann. Die Bruckmanns hat 1899 einen Verlag gegründet, der schon relativ früh auch nationalistische, antisemitische, völkische Werke publizierte, unter anderem von Winston Chamberlain ein Geschichtswerk zur Geschichte des 19. Jahrhunderts, das sehr stark rassistisch argumentiert. Es wurde sehr früh zu einem Treffpunkt auch einer gesellschaftlichen, einer kulturellen Elite Münchens, ein Zentrum des politischen und gesellschaftlichen Lebens, wenn man so will. Und dieser Salon verwandelte sich dann Anfang der 20er Jahre mehr und mehr, dass es eben zu einem Zentrum einer eher rechten, rechtsextremen, völkischen, kulturellen Elite wurde. Anfangs waren da noch Leute unterwegs, die man vielleicht heute zu einer eher linksliberalen Avantgarde zählen würde, auch jüdische Dichterinnen und Dichter. Und das änderte sich eben dann Anfang der 20er Jahre deutlich. Adolf Hitler selbst trat dort zum ersten Mal an Weihnachten 1924 auf. Er hatte vorher schon Kontakt zu den Bruckmanns und sie besuchten ihn auch in seiner Haft in Landsberg. Ich glaube, ein erster Kontakt kam bei einer Parteiveranstaltung zustande in den 20er Jahren, in den frühen 20er Jahren im Zirkus Krone. Und Elsa Bruckmann war begeistert von Adolf Hitler und sah irgendwas in ihm, auch in seiner Stimme. Sie war eine von mehreren Frauen, die Hitler ein bisschen mütterlich behandelt haben und ihn auch ein Stück weit erzogen haben, Manieren beigebracht haben, ihn insbesondere aber eben in gesellschaftlich höhere Kreise eingeführt. Und genau dieser Punkt ist ganz entscheidend für auch die Etablierung der NSDAP in den späten 20er Jahren, nach dem Hitlerputsch, also nach dem Versuch der Nationalsozialisten durch Gewalt an die Macht zu kommen, der scheiterte, gab es einen Strategiewechsel. Und der lag darin, dass die NSDAP sozusagen auf dem normalen Weg, auf dem demokratischen Weg, möchte man fast sagen, an die Macht kommen wollte durch Wahlerfolge. Und genau bei diesem Strategiewechsel spielten der Salon Bruckmann eine große Rolle, aber auch insgesamt andere Salons. Es gab in etwa auch noch das Haus Hanfstengel, ein anderes Verlegerhaus, die dort ebenfalls so eine Rolle spielten als Plattform für die NSDAP.
Wie genau müssen sich unsere Hörerinnen und Hörer die Veranstaltungen vorstellen, die in diesen Salons stattgefunden haben?
So eine Mischung aus politischem Gespräch, kleine Vortragssituationen und Kaffeekranz vielleicht. Die Bruckmanns oder Hanfstengels, die haben dann auch ganz gezielt eingeladen, um Hitler mit bestimmten Persönlichkeiten in Kontakt zu bringen. Je nachdem auch, was die Bedürfnisse waren. Also irgendwann war die Verbindung zwischen den Bruckmanns in dem Fall und Hitler so eng, dass man auch gezielt diese Plattform nutzte und auch gezielt sozusagen das Renommee dieses Ortes als einen Ort, in dem eine High Society zusammenkam, nutzte. Hitler etwa hat dort auch ganz wichtige Bekanntschaft gemacht, nicht nur zu sozusagen Ideologen, sondern auch zu Wirtschaftsindustriellen, die sehr wichtig waren, auch um die NSDAP zu finanzieren.
Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es zu den rechtsextremen Vernetzungstreffen, die jüngst im Weitblick in der Wendlocation stattgefunden haben?
Also zunächst muss man als Historiker natürlich ganz klar festhalten, dass es nicht so ganz einfach ist, Vergangenheit und Geschichte zu vergleichen, wobei ich betonen müsste, der Vergleich ist immer legitim und auch ein wichtiges Mittel und die Gleichsetzung ist vielmehr das Problem. Aber natürlich, wenn man als Historiker sozusagen mit dem historischen Blick auf die Gegenwart schaut, dann ist immer die Hoffnung damit verbunden, ein bisschen was zu lernen aus dem, was vielleicht schon passiert ist. Und gesellschaftliche Wirkmechanismen sind dann doch eben oftmals ähnlich über Zeiten hinweg. So, in diesem Falle muss man sagen, die Parallelen zwischen den 20er Jahren und heute, die gibt es natürlich. Die gibt es auf einer Ebene, was die wirtschaftlichen Bedingungen angeht, was etwa ein Gefühl einer Krisensituation angeht. Und die gibt es auch, was die Macht von populistischem Denken, von populistischer Politik angeht. Und sie gibt es natürlich auch, wenn man sich anschaut, dass die rechte Szene bestimmte Örtlichkeiten, bestimmte Locations hat, in denen sie sich trifft, in denen sie sich vernetzt. Und warum überrascht uns das im Falle von Weitblick so sehr? Es war ja schon ein kleiner Skandal, zumindest hier in München. Ich denke, weil man noch immer sehr stark auch denkt, dass rechtes Gedankengut, rechtsextremes Gedankengut sich irgendwie in kleinen Kellergewölben abspielt oder auf dem Dorf in Thüringen. Und der Hallo-Wach-Effekt war vielleicht der, dass man gemerkt hat, okay, nein, es ist sozusagen mitten in der Stadtgesellschaft zu verorten, mitten in den auch angesehenen Locations dieser Stadt. Und das ist natürlich eine Parallele, wenn man so will, zu den 20er Jahren, wo eben die NSDAP ganz gezielt Orte wie den Salon Bruckmann aufgesucht hat, Orte wie das Haus Hanfstämme, um dort mit anderen gesellschaftlichen Kreisen in Kontakt zu treten und gewissermaßen ihre politischen Argumente auch salonfähig zu machen.
Bei allen Gemeinsamkeiten zwischen den 1920er Jahren und den Ereignissen jetzt rund um das Weitblick, was sind denn die Unterschiede?
Ja, also die Unterschiede sind natürlich auch sehr, sehr deutlich zu benennen. In den 20er Jahren hatten wir es mit einer Demokratie zu tun, die gerade erst im Entstehen war, die aus einer Situation heraus entstanden ist, einem verlorenen Weltkrieg, der eine starke Krisensituation war. Und von vornherein gab es in diesem Staat viel zu wenige, die eigentlich die Demokratie unterstützt haben. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied zu der Situation, in der wir uns heute befinden, wo man auf eine ja inzwischen jahrzehntelange Demokratiegeschichte zurückblickt, zumindest in dem westdeutschen Teil, aber inzwischen auch im Osten, auf eine erfolgreiche Demokratiegeschichte. Es ist heute auch, denke ich, ganz klar, das zeigen auch Umfragen, dass der Großteil unserer Gesellschaft die Demokratie als solches nicht in Frage stellt, auch wenn sich die Zahlen in den letzten Jahren etwas verschlechtert haben, muss man auch eingestehen. Aber noch immer gibt es keine Weimarer Verhältnisse. Deutschland war auch ein anderer wichtiger Punkt in der Weimarer Republik, außenpolitisch deutlich isolierter, als es heutzutage der Fall ist. Wenn wir auf einen Aspekt wie die wirtschaftliche Entwicklung schauen, dann sprechen wir auch von zwar gleichermaßen Krisensituationen, aber doch von einer anderen, von einem starken graduellen Unterschieden. Also die Inflation beispielsweise 1923, Deutschland war gar nicht mehr kreditwürdig, war nicht zu vergleichen mit der Inflation, die wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben. Auch wenn es sich in der Wahrnehmung von den Einzelnen möglicherweise anders darstellt. Gewalt, muss man auch sagen, war ein deutlich größerer Faktor in den 20er Jahren zum Glück als heutzutage aktuell noch. In den 20er Jahren gab es bürgerkriegsähnliche Situationen. Auch da muss man sagen, ist der Staat, die Demokratie heute in weiten Teilen in Ordnung, auch wenn es natürlich hier gewaltsame Bedrohungen gibt, ganz klar.